Meinungsfreiheit schwankt in Deutschland zwischen Empörtem.
Das wird man doch wohl noch sagen dürfen.
Und?
Hass ist keine Meinung.
Alles dazwischen wird oft sehr erbittert ausgetragen, oft auch vor Gericht.
Ja, der Kampf um die Meinungsfreiheit ist zum Meinungskampf geworden. Eine Lanze für die Meinungskultur brechen wir heute in der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Nahbetrachtung ist jetzt seit fast 60 Folgen ohnehin schon der Podcast der Meinungsfreiheit. Und wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns am podcast@nahbetrachtung.de. podcast@nahbetrachtung.de kommt sowohl bei MC im Postfach an, als auch bei mir. Sie bekommen auch garantiert eine Antwort. Und das ist völlig unabhängig davon, ob Sie diesen Podcast jetzt nun liken oder nicht. Trotzdem wäre es nett, wenn Sie es täten. Der Kampf um die Meinungsfreiheit tobt. MC, lass uns mal eben hier die Meinungstruppen etwas sortierter aufstellen. Um welche Aspekte geht's in dieser Folge?
Also insgesamt ist natürlich der Kampf um die Meinungsfreiheit sehr vielfältig und oft geht's natürlich richtig durcheinander. Und da habe ich mal ganz ordentlich versucht, das mal in die berühmten Schubladen zu packen. Wir haben also auf der einen Seite die klassischen Canceling-Diskussionen, dass man bestimmte Wörter nicht mehr benutzen darf, sei es im Privaten oder im Beruflichen, vielleicht auch sich ausgegrenzt fühlt wegen bestimmter Ansichten in bestimmten Kontexten. Da geht's dann auch um Wissenschaftsfreiheit oder darum, wie man sich im Kollegenkreis oder gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äußert oder besser nicht. Ein zweiter Aspekt ist die ganze Anzeigen- und Strafrechtskultur, die mittlerweile sehr, sehr viele Wellen schlägt. Klassischerweise Politikerinnen und Politiker oder andere Personen in der Öffentlichkeit, die wegen Social-Media-Beiträge die Rechtsabteilung oder ihre Rechtsanwaltskanzlei bemühen und es dann zu entsprechenden Strafverfahren kommt. Und der dritte Bereich, der auch eine sehr große Rolle spielt, ist die Frage der Demonstrations- und Versammlungsfreiheit. Und was man darf, wenn man sich versammelt, so als Parolen, die man ruft oder Dinge, für die man sich einsetzt. Das ist ja auch seit den Pandemiezeiten ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo mithilfe von Gerichten, mithilfe von kommunalen Genehmigungsbehörden versucht wird, auch Politik zu machen.
Also wir werden uns in dieser Folge mit Sicherheit auch mit einigen dieser Fälle etwas näher beschäftigen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Beispiele rausgesucht. Jetzt hat MC ja gesagt, man darf im Privaten bestimmte Worte nicht mehr sagen. Das ist ja jetzt nicht so, dass da der Staat einschreitet oder das Gericht. Aber es gibt natürlich einen gewissen sozialen Druck, den man hat, wenn man leichtfertige Begriffe verwendet. In der einen Familie wird etwas mehr gegendert als in der anderen. Bei den einen ist mehr Vokus, Sprachvokabular drin, bei den anderen etwas weniger. Ich persönlich würde sagen, in der Familie darf ich auf jeden Fall alles jederzeit immer sagen, im geschützten privaten Raum, auch ohne dass der Staat da die Finger dran kommt, oder bin ich dazu blauäugig?
Also grundsätzlich stimmt das natürlich, die Redefreiheit gilt nicht nur in der Familie, wenn die Türen geschlossen sind. Ich glaube, das ist ja eher eine Auffassung von totalitären Staaten. Nur zu Hause kann ich mich frei äußern. Ich glaube, in den Duktus wollen wir gar nicht verfallen. Das, was aufkommt, ist eben, dass in bestimmten Konstellationen im Privaten Leute zurechtgewiesen werden, weil sie bestimmte Begriffe sagen. Und ich halte das in vielen Fällen auch für richtig. Also wir bemühen ja da immer gerne auch so Nostalgiegefühle, ne? Früher durfte man noch alles. Ja, durfte man. Und früher hieß es auch, jeder hat den einen rechtsradikalen Onkel, den man nicht gerne zuhörte. Und ich finde es gut, dass heute über solche Sachen gesprochen wird und nicht einfach darüber weggegangen wird. Ja, das ist der Onkel so wie noch, der ist immer so. Das gibt es auch in der weiblichen Form häufiger, was Äußerungen angeht, waren das ja eher dann Männer mit viel Lebensalter und wenig Haaren. Und ich finde es gut, dass heute sowas auch thematisiert wird und man auch sagt, mir ist das unangenehm, da möchte ich nicht dabei sein. Wie scharf man damit im Privaten umgeht, das obliegt natürlich dem Geschick des familiären Umfeldes.
Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man wirklich jetzt in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, weil ich bin durchaus der Meinung, dass wenn es so in die Fäkal-Schimpfwörter reingeht, dann hat das für mich mit Meinung relativ wenig zu tun. Das muss nicht immer auch schon direkt Hass sein, aber das kann auf jeden Fall etwas sein, wo man sagt, da hat jemand ein gewisses unflätiges Benehmen und auf diese Art und Weise sollte man den Diskurs nicht führen, weil es natürlich dann jetzt auch mit Blick auf die Politik immer schwerer werden wird, Menschen für ein Amt zu begeistern, dass er nicht unbedingt als Berufspolitikerin und Politiker anfängt, sondern auch zunächst einmal im unbezahlten oder sehr gering bezahlten Ehrenamt. Und da gibt es natürlich immer mehr Menschen, die sagen, warum tue ich mir das überhaupt noch an?
Also da sollte die Maßgabe auch das Grundgesetz sein, dass die Meinungsfreiheit garantiert, nämlich auch die Würde des Menschen. Und für mich, mir fällt es auch relativ schwer anzuerkennen, dass die Hassabwertungen jeglicher Art, da haben wir natürlich auch ein sehr breites Spektrum, tatsächlich zu einem gesunden Diskurs gehört. Das ist unabhängig von der rechtlichen Bewertung, der kann ich mich hier nicht anmaßen, aber ich kann sagen, dass es zum respektvollen Umgang sicher nicht gehört, sich gegenseitig abzuwerten, ob es jetzt im Internet ist oder im persönlichen Kontakt. Und ich glaube, dass wir da was verwechseln. Also nicht alles, was rechtlich erlaubt ist zu sagen, ist gleich auch mit der Menschenwürde vereinbar.
Ja, und da müssen wir natürlich schauen, das ist der Paragraph 188 Strafgesetzbuch, sozusagen, der regelt die Politikerbeleidigung. Der wird auch gerne mal umgangssprachlich als Majestätsbeleidigungsparagraphen geframed, wo man dann sagt, okay, das stammt jetzt nun wirklich aus einer Zeit, wo man, was weiß ich, den Kopf abgeschlagen bekommen hat, wenn man gesagt hat, der König ist eine hohle Nuss oder sowas. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen müssen, okay, auf der einen Seite muss man da schon ein bisschen was aushalten können als politischer Mandatsträger, weil man halt bewusst im öffentlichen Leben halt auch Entscheidungen treffen muss, die nicht unbedingt immer alle Menschen in ganz Deutschland begeistern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Amt schützen, das der Politiker oder die Politikerin innehat.
Also bei dem 188 kann man rechtspolitisch lange drüber streiten. Hat er seine Berechtigung? Soll der aufgehoben werden? So brauchst du eine Rechtsänderung. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen unentschlossen, tendiere eher dazu, dass er auch abgeschafft werden könnte. Aber das ist ein perfektes Beispiel auch für eine Wahrnehmungsverzerrung, der wir unterliegen. Wir gucken in der Berichterstattung, ich habe gerade vor einigen Tagen wieder eine Liste gesehen, wo sich jemand Mühe gemacht hat und gesagt hat, ich suche jetzt mal Verurteilungen nach dem 188 raus. Da kriegt man in der Regel so zwischen 30 und 60 Tagessätzen für eben diese entsprechenden Beleidigungen. Und dann hat jemand eine Liste gemacht, wo dann drin steht, was dann da so die gängigen Beleidigungen waren, die dann zum Strafurteil führten. Das war eine relativ lange Liste. Ja, wir sind in Deutschland, großes Land, viele Leute. Und jetzt kommt die Wahrnehmungsverzerrung da rein. In der Liste steht natürlich überhaupt nicht drin, welche Beleidigungen gar nicht angezeigt worden sind, welche Verfahren eingestellt worden sind oder wo es eventuell sogar Freisprüche gegeben hat. Das heißt, die Liste erweckt den Eindruck, boah, in Deutschland werden jetzt ständig am laufenden Meter Leute verurteilt wegen dieses berühmten 188 StGB. Dabei ist das erstmal zahlenmäßig gar nicht der Fall. Und dadurch, dass die andere Information fehlt, wie viele Verfahren eingestellt werden oder wie viele Beleidigungen im Internet gar nicht angezeigt werden, erscheint da das Zerrbild. Alle Politikerinnen und Politiker stehen morgens auf, durchforsten als erstes das Internet, wen sie mal wieder anzeigen können. Dieses Bild ist falsch.
Aber so sieht es natürlich aus, wenn irgendwann die Meldung aufpoppt, dass beispielsweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann 700 Anzeigen im Monat hat schalten lassen.
Ja, das ist das Bild, was entsteht. Dabei geht daraus auch nicht hervor, wie viele Sachen zeigt sie nicht an. Und bei denen, ich gucke jetzt natürlich nicht ihre 700 Anzeigen durch, glaube ich, die kennt niemand. Aber ich habe noch, glaube ich, keine Äußerung gesehen, die irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist über einen Politiker oder eine Politikerin, die ich nicht als eher verletzend empfunden habe. Und dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, die wir auch vorhin hatten, wie notwendig es ist, die berühmte Herrschaftskritik, die auch von Gerichten sehr weit ausgelegt wird, in Abwertungen zu formulieren. Also wenn ich die politischen Äußerungen von Frau Strack-Zimmermann nicht teile, und das ist in vielen Fällen der Fall, dann kann ich das auch in Formulierungen tun, die nicht eher verletzend sind.
Und das ist der Punkt. Sie haben wahrscheinlich jetzt diesen sogenannten Schwachkopffall Kopf. Da ging es um Robert Habeck und da gab es 2024 eine Hausdurchsuchung bei einem Rentner im Landkreis Haßberge in Bayern. Der hatte also so ein Werbemotiv von der Firma Schwarzkopf genommen, hat da den Habeck reinmontiert und hat das dann Schwachkopf genannt. Und Auslöser war tatsächlich ein Strafantrag wegen Paragraph 188 und das Verfahren wurde später eingestellt. Das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, es gehört sich einfach nicht, einen Menschen als Schwachkopf zu bezeichnen. Aber mein Gott, ja, das ist dann so etwas, wo man sagt, tut's das jetzt wirklich Not? Auf der anderen Seite haben wir Renate Künast, deren politisches Wirken ich nicht sonderlich schätze oder mit ihr übereinstimme. Aber was ich ihr sehr hoch anrechne, ist, dass sie da durch die Instanzen gegangen ist. Da gab's, da wurde sie im Social Media mit dem üblen F-Wort für eine Frau bezeichnet und hat in erster Instanz verloren und in zweiter Instanz Recht bekommen. Und in erster Instanz hieß es dann noch, das ist Meinungsfreiheit. Und das ist dann etwas, wo ich sage, also wenn man einer Frau öffentlich solche üblen Schimpfwörter an den Kopf wirft, dann hat das mit Meinung nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Da finde ich, ist die Freiheit auch nicht eingeschränkt, wenn man dann dafür anschließend auch ein Urteil kassiert.
Ja, da muss man an der Stelle, glaube ich, muss man auch die Nazi-Schlampe erwähnen. Das ist der Fall Alice Weidel, die, ja, die dagegen auch rechtlich vorgegangen ist und verloren hat. Ich habe in die Urteilsgründe auch reingeschaut. Er wird in der juristischen Fachliteratur auch sehr breit diskutiert. Und ein Argument, was dort aufgeführt ist, war eben, dass sie selber diesen Begriff auch in Reden verwendet hat, um eben zu zeigen, wie die Gegner mit ihr umgehen. Also sie selber hat das nicht ignoriert oder hat gesagt, okay, so möchte ich nicht benannt werden und wir geben das nur an Anwälte oder ich erstatte nur Anzeige, sondern sie hat das aktiv auch für Marketing in ihrer eigenen Sache benutzt. Und das war unter anderem mit anderen Gründen auch ein Grund für das Gericht zu sagen, da sie ja offensichtlich da nicht so stark drunter gelitten hat, sondern sie das für ihre eigenen politischen Botschaften verwendet haben, dann scheint sie das weniger stark getroffen zu haben.
Jetzt hat MC in einer der letzten Nahbetrachtungsfolgen auch einmal angedeutet, dass sie sich als Frau von Social Media immer mehr zurückzieht. Das hat durchaus einen Grund. Und es gab da bei Twitter mal jemanden unter dem Pseudonym Parteiloser Stefan. Der hat teilweise auch Folgen von unserem Podcast irgendwie 2 Minuten, nachdem sie online waren, schon abwertend und abschließend kommentiert. Ich glaube, solche Sachen wie lösch dich oder so oder mach dich weg, das waren noch so die harmlosesten Sachen. Und der ist dann später aufgeflogen. Da hat ein anderer User den enttarnt. Das ist also ein Wahrsager aus Wuppertal, der nicht vorhersehen konnte, dass er eines Tages auffliegen wird. Aber du hast trotzdem darauf verzichtet, Anzeigen zu erstatten oder den anderweitig zu belangen. Was hat dich dazu bewogen?
Also generell habe ich in sozialen Medien nie jemanden blockiert, außer Spam, also Leuten, die aus kommerziellen Gründen oder Betrugsversuchen irgendwie mich angegangen haben. Und ich habe nie eine Anzeige erstattet. Meine Gründe sind folgende. Zum einen, es kommt in sozialen Medien gerade für Frauen komplett zurück. Weil irgendwo wird dann Verfahren eröffnet, jemand wird als Zeuge vernommen oder bekommt dann auch selber Post. Und dann kannst du wirklich drauf warten, bis du dann genau deswegen in sozialen Medien abgewertet wird. Das heißt, Frauen, die sich wehren, verlieren oft. Da ich nicht den Promi-Status von Renate Künast habe oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, abgesehen auch nicht oft über die finanziellen Möglichkeiten verfolge, da irgendwie Kanzleien zu beauftragen, um das irgendwie zu verfolgen, halte ich das für mein Image in meinem, ich sag mal so, Mini-Reichweite für ein großes Problem. Ich mache damit für mich, für meine Seriosität mehr kaputt. Und deswegen habe ich mich bis jetzt immer dagegen entschieden. Ich blockiere auch keinen, wer meint, er müsste sich durch diese Abwertung in irgendeiner Form produzieren, soll das tun. Und das sieht natürlich oft nicht gut aus, weil ich oft sowohl von meine verschiedenen Positionen extrem viel Gegenwind bekomme. Und du hast ja auch gesagt, ich habe mich da, also aktuell bin ich in sozialen Medien nicht aktiv. Und ein Grund dafür ist, ich kann mein Leben auch ohne Beleidigungen sehr gut verbringen. Also offensichtlich äußere ich mich in sehr vielen Kontexten sehr frei. Das nehme ich für mich in Anspruch. Und im realen Leben bin ich dieser Art von Abwertungen nicht ausgesetzt, obwohl ich nicht nur zu Hause im Keller sitze und das Ganze mein Stoff.
Aber damit wird ja im Grunde genommen deine Meinungsfreiheit auch eingeschränkt, wenn du aufgrund dieser Attacken, die du bekommst, dann sagst, ich ziehe mich von dieser Plattform zurück. Ja, oder also ich lese dann nur noch.
Immer mal wieder Shitstorms gehabt, auch größeren Ausmaßes, auch im Zusammenhang mit Medienauftritten, also einmal rauf und runter. Wie gesagt, nicht vergleichbar mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern, aber schon für jemanden, der so privat unterwegs ist, schon Slug in the Face. Ja, also auch extrem unangenehm, wobei ich für mich in Anspruch nehme, da auch relativ robust unterwegs zu sein. Und letzten Endes, ja, meine Meinungsfreiheit ist durch die ständigen Abwertungen, gerade gegenüber Frauen im Internet eingeschränkt. Und wer sich jetzt aufregt, kann gerne sich mit mir auf dem Parkplatz treffen. Ich erkläre das auch nochmal in der Langfassung.
Okay, also ich habe vor vielen, vielen Jahren, das muss so um 2015 muss das gewesen sein, auch mal 14 Tage lang einen ziemlich üblen Shitstorm gehabt. Ich habe keine Morddrohungen bekommen oder sowas, aber es wurden dann auch Sachen gepostet mit Links zu Geschäften, wo man Schlagstöcke kaufen kann und so weiter. Also es hat sich schon sehr unangenehm angefühlt. Und das ist dann auch, ich hatte da Kontakt mit einem Admin von einem Forum, wo das alles gepostet wurde. Und der hat dann bei mir schon ein ungutes Gefühl ausgelöst, wenn dann eine Mail kam, sagte, hier, wir haben wieder 13 Postings gelöscht. Und ich sagte dann, ja, was war denn drin? Ja, hier Links zu Schlagstocken und so weiter. Das fühlt sich schon merkwürdig an. Das ist dann auch etwas, wo ich gemerkt habe, wenn ich dann einem Klienten rate, schauen Sie mal 2 Tage, 3 Tage nicht ins Internet. Ich selber habe es dann trotzdem gemacht und habe nochmal montags morgens um 8.30 Uhr, um 9 Uhr begann der Job, ja, nochmal ins Forum geschaut und das hat mich dann doch etwas länger beschäftigt. Also ich kann schon bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass das eine gewisse Belastung ist, aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum das inzwischen zum guten Ton gehört, dass es immer rauer und brutaler wird.
Weil es hat mehrere Gründe. Das eine ist ein technischer Grund. Rau und brutal erlangt eine höhere Reichweite, weil die Leute, die raue und brutale Ansicht teilen, da klicken und liken und die Leute, die sich empören, klicken da auch und sprechen dann darüber. Das heißt, wir haben in der virtuellen Welt eine andere Aufmerksamkeitsökonomie, also abgesehen von schneller Verbreitung und den üblichen Sachen. In der realen Welt ist es so, dass Meinungen, die Ablehnungen hervorrufen, die verebben irgendwann, weil man sagt, damit will ich mich nicht weiter beschäftigen. In der virtuellen Welt bekommen sie die doppelte Aufmerksamkeit, nämlich einmal durch Zuspruch und durch die Ablehnung von Leuten, die diese Ansichten eben gerade nicht teilen, aber trotzdem durch ihr Klicken und durch entsprechende Kommentierungen dem Ganzen wieder eine höhere Reichweite verschaffen. Das ist ein ganz großes Problem. Das zweite Problem ist natürlich die Gewinnerzielungsabsicht der entsprechenden Plattformen. Ich möchte direkt dazu sagen, ich habe kein Problem mit Geld verdienen. Also dass das kommerzielle Unternehmen sind, stört mich jetzt privat überhaupt nicht. Aber wir haben folgenden dysfunktionalen Effekt. Das sind natürlich durch die große Reichweite und durch die Ablehnung von Positionen einfach mehr Geld verdient wird, als durch Sachen, denen nur zugestimmt wird oder die höflich und respektvoll sind. Der nächste Punkt ist natürlich, zumindest Fakt heute, in Deutschland ist man gegenüber den sozialen Netzwerken, wenn man nicht schweres Geschütz auffährt, als Nutzer praktisch rechtlos. Ich habe auch immer mal wieder Identitätsdiebstahl, wie viele andere auch. Die Abwertung haben wir schon erwähnt. Es gibt keine reelle Chance bei den großen Plattformen, wir können sie alle benennen, irgendwie als deutscher Nutzer oder Nutzerin gehört zu bekommen. Es ist aussichtslos. Also in der Zeit kann man besser zum Sport gehen oder ich komme aus dem Münsterland ein Bier trinken.
Apropos Bier trinken. Es ist auch nicht so, dass jemand zum Handy greift nach der 6. Flasche Dosenbier am Abend und dann anfängt auf Social Media zu posten, sondern wir können ja davon ausgehen, dass das inzwischen wirklich ja übler Common Sense ist, dass auch ganz normal tagsüber wie im Alltag solche Sachen veröffentlicht werden.
Also es ist gehört für, also man muss realistischerweise muss man sagen, die meisten Internetnutzerinnen und Internetnutzer machen das nicht. Es macht ein kleiner Teil der Nutzerinnen und Nutzer, wie du gerade gesagt hast.
Aber der ist der Lautere, ne?
Wir können der ist der Lautere. Die sind aktiver, das heißt, die stecken da eine Wahnsinnszeit rein. Also ich habe in Deutschland wissen im Sinne von gesichertes Vermutungswissen, dass wir da eine sehr stabile Klientel auf X haben. Das sind männliche Nutzer, in der Regel so an der Schwelle zur Verrentung, die möglicherweise das auch quasi in ihr Freizeitverhalten in irgendeiner Form integriert haben. Dass das eine Gruppe ist, die mit sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand eben solche Sachen machen, die sich untereinander auch verabreden und sagen, bestimmte Strömungen wollen wir hier nicht mehr haben. Also von X weiß man, dass das posten die auch ganz offen, dass man sagt, bestimmte Meinungen wollen wir hier eliminieren, indem wir eben die Nutzer desavouieren etc.
Tja, wenn man sonst kein Hobby hat, die Handy-Flatrate macht es leider möglich. Wir sind bei der Recherche auf den Online-Disinhibition-Effekt gestoßen. Der geht auf John Sullner zurück und wir fangen an mit der solipsischen Introjektion, weil das ist etwas, das muss ich an MC geben, das ist für mich zu hoch. MC, was hat's damit auf sich?
Also es ist eine ganz besondere Form der Projektion, die gerade in Internetkommunikation eine große Rolle spielt. In der Regel kennt man ja sein Gegenüber maximal vielleicht noch von einem Fernsehbild, also nicht persönlich. Das heißt, man trifft ein sehr, sehr schnelles Werturteil, also eine Kategorisierung ganz platterweise. Ne? Ich nehme dort jemanden wahr und sage, boah, der ist links. links und er oder sie muss jetzt deswegen bekämpft werden. Das heißt, diese Art von Verzerrung, diese Überkategorisierung und Vereinfachung, das ist eben diese Fehlprojektion, die da stattfindet und dann wird eben Attacke geblasen.
Also für die solipsischste Introjektion braucht es eine Diplompsychologin. Für Anonymität, Unsichtbarkeit und Asynchronität reicht hier der Kommunikationstrainer. Also die Anonymität ist, glaube ich, schnell erklärt. Man fühlt sich also nicht identifizierbar, auch wenn der echte Name tatsächlich auf dem Posting sichtbar ist. Dann haben wir die Unsichtbarkeit. Also ich sehe die Reaktion meines Gegenübers natürlich nicht. Das heißt also, ich kann sozusagen Fire and Forget arbeiten. Das heißt, ich hau das Posting raus und muss mich dann mit der Reaktion meines Gegenübers gar nicht mehr auseinandersetzen. Es soll ja durchaus Menschen geben, die ihr Verhalten ändern, wenn sie merken, dass sie beim Gegenüber gerade Schmerz ausgelöst haben. Und dann haben wir natürlich die Asynchronität. Ich muss also mit der Reaktion des anderen nicht entsprechend umgehen. Das heißt also, ich habe sozusagen die Illusion der Anonymität. Ich habe keine Rückmeldung über Gesichtsausdruck, Körpersprache oder andere verbale Reaktionen. Und ich habe natürlich die Zeitverzögerung. Ich glaube, einer dieser Punkte ist noch übrig, nämlich die Minimierung von Autorität und Status. MC, willst du den noch machen?
Die Internetkommunikation sorgt schon seit sehr vielen Jahren, das war auch vor sozialen Netzwerken so, dazu, dass Hierarchien flacher werden. Also selbst angefangen in Textchats, wo also ja alle die gleichen Rechte haben und es überhaupt nicht drauf ankommt, wer am Kopfende sitzt oder wer gerade steht. Das sind ja die klassischen Machtstrukturen aus dem realen Leben, die verschwinden ja komplett. Und eigentlich war das, und ich bin schon so lange aktiv, dass ich mich an diese Debatten schon noch erinnern kann, eigentlich sollte genau diese fehlende Hierarchie auch zu einer Demokratisierung des Wissens und größeren Partizipationsmöglichkeiten auch führen. Und ich habe damals die Theorie auch vertreten, dass es gut ist für demokratisches Verhalten, mehr Partizipationsmöglichkeiten auf Augenhöhe zu schaffen. Diese Effekte sind bis heute nicht eingetreten.
Da gab es ja auch den sogenannten El Hotzo-Fall. Der hat über den Trump-Attentatsversuch 2024 gepostet, leider knapp verpasst. Und daraufhin hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg die Zusammenarbeit mit ihm abgesagt bzw. beendet. Und die Staatsanwaltschaft hat ihn dann wegen Billigung von Straftaten angeklagt. Also nicht wegen des 188, sondern wegen 140 Strafgesetzbuch für die Juristinnen und Juristen unter ihnen. Und das Arbeitsgericht Tiergarten hat ihn dann freigesprochen und das Kammergericht Berlin hat den Freispruch ebenfalls bestätigt und als Satire bezeichnet. Ist das etwas, wo man sagt, da kann man juristisch auch letztlich eine Münze werfen? Was sagt die ehemalige Gerichtsreporterin hier am Tisch?
Also die ehemalige Gerichtsreporterin, die mit großer Begeisterung die Rechtsprechung zu Äußerungen verfolgt als Nichtjuristin, die sagt dazu, dass die meisten dieser Verfahren nicht zur Verurteilung führen, sondern dass und aus meiner persönlichen Sicht zu Recht auf Meinungsfreiheit, auf Kunstfreiheit, auf eben den Machtunterschied zwischen Politikern und Bürgerinnen und Bürgern abgestellt wird. Ich finde das sehr gut und aus meiner Sicht und da möge man bitte nach der Lektüre juristischer Fachzeitschriften gerne mit mir diskutieren. Ich halte die Meinungsfreiheit in Deutschland auf der rechtlichen Seite für nicht gefährdet.
Jetzt hätte ich aber doch gerne mal von dir eine, wenn auch nicht juristische, aber eine persönliche Einschätzung. Und zwar gab es ja eine AfD-Veranstaltung mit Ulrich Siegmund und Chrupalla und ein von der AfD dort bezahlter Kabarettist hat in Bezug auf Friedrich Merz dann die scheinbare Pointe gebracht, wo ist eigentlich Graf von Stauffenberg, wenn man ihn mal braucht. Jetzt gibt es da eine entsprechende Anzeige, unter anderem auch von Nachfahren von Graf von Stauffenberg, die gesagt haben, das ist Verunglimpfung Toter. Wie ist deine Einschätzung? Wird es da zu einer Verurteilung kommen? Ist das unter Satire, unter Kunstfreiheit gedeckt?
Das ist sehr schwierig. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, oder ich werde ja dazu aufgefordert, ich vermute, dass es nicht zu einer Verurteilung führt, auch wenn sich bei mir als Bürgerin, die das gelesen hat, der Magen umdreht. Das hat aber damit nichts zu tun. Das muss man, ich glaube, das ist etwas, was eben zur Kunstfreiheit oder eben auch zu so einer Situation, die da auf einer Bühne stattfindet, man auch tolerieren muss. Und ich finde es viel bezeichnender für die anwesenden Politikerinnen und Politiker, die ja auch zum großen Teil auch Mandatsträger im Landtag und im Bundestag sind, viel bezeichnender, dort nicht widersprochen zu haben. Also ich kann akzeptieren, dass sich Künstlerinnen und Künstler so äußern. Ich muss das inhaltlich nicht teilen. Aber als Vertreter eines Parlamentes gehört es zu meiner persönlichen Auffassung, dass man dabei nicht schweigend oder vielleicht sogar applaudierend, das habe ich nicht im Kopf, daneben stehen darf.
Nun, jetzt müsste man aber sagen, auf dieser AfD-Veranstaltung ist die Zahl der amtierenden Mandatsträger der SPD oder der CDU wahrscheinlich doch sehr überschaubar gewesen.
Also das ist das, was ich jetzt gerade formuliere, ist direkt an die gerichtet, an welcher Partei sie auch immer angehören. Okay. Ich habe da eine sehr konservative Vorstellung. Wenn man in ein Parlament gewählt wird, dann heißt das, dass eine sehr große Loyalität zu den Verfassungsorganen auch stattfinden muss. Und das ist für mich nicht vereinbar. Das ist aber meine private Meinung, die ich aber auch sehr gerne äußere. Und das, was wir daran sehen, ist das Dilemma, in das uns die Vordenker der AfD seit vielen Jahren gebracht haben. Jede Erwähnung dieses Ereignisses, dieses Auftritts, dieser angeblichen Podiumsdiskussion, die da stattgefunden hat, hilft der AfD, weil sie es geschafft haben, durch jahrelange Deutung solcher Situationen sich entweder in die Opferrolle zu bewegen, das darf man ja nicht mehr sagen, oder auf der anderen Seite eben Menschen anzusprechen, die sagen, boah, das habe ich jetzt auch schon gedacht, das trifft einen Nerv, den ich gerne in dieser Gesellschaft repräsentiert sehe. Und das perfide daran, das argumentativ perfide daran, dass egal wie man darüber spricht, am Ende man immer auf dieses AfD-Thema kommt, wie verhält sich die AfD dazu? Und sie macht quasi das, was wir in sozialen Netzwerken merken, die doppelte Aufmerksamkeit. Also einmal die Aufmerksamkeit der Menschen, die das in irgendeiner Form gutieren, auch das gehört ja zur Meinungsfreiheit, und derjenigen, die sich darüber empören. Und die zusammen gibt leider aus meiner Sicht die perfekte Wahlwerbung für diese Partei.
Gut, jetzt habe ich dieses Thema ja hier in diese Podcast-Folge reingebracht. Ich berufe mich jetzt als Journalist auf die Chronistenpflicht und sage mir, das ist jetzt ein relativ aktueller Fall. Wenn ich den jetzt nicht angesprochen hätte, dann wäre es auch wiederum falsch gewesen.
Nein, völlig richtig. Wir können nicht über das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland sprechen, ohne die Argumentationsmechanismen der AfD zu erwähnen. Also ich bin mittlerweile...
Du musst mir jetzt hier nicht den Kopf retten, ne? Du kannst das ruhig auch kritisieren.
Ich sage hier nur das, was ich persönlich für richtig halte und auch vertreten kann. Nein, aber das gibt mir die Steilvorlage, wofür ich sehr dankbar bin, diese Argumentationsmuster deutlich zu machen. Die AfD ist in der Lage, jeden Satz, und zwar absolut jeden, für ihre politische Deutung zu verwenden. Ich nehme mal ein banales Beispiel. Ein Deutscher parkt falsch sein Auto. Daraus ja. kann die AfD ein wochenlangs Programm machen. Relativ einfach, ja. Der Deutsche parkt sein Auto falsch, der wird bestimmt verfolgt. Der kriegt bestimmt bis zum Vollstreckungsbescheid, wird das Knöllchen verfolgt, damit der auch zahlt. Und die Ausländer können sich in Deutschland alles erlauben. Also ich kann aus diesem simplen Satz, ein Deutscher parkt sein Auto falsch, kann ich die Ausländerdebatte aufmachen. Ich kann die, es gibt keine Parkplätze mehr für deutsche Debatte aufmachen. Wir haben uns in eine Situation gebracht, wo wir bei allem, was passiert, gesellschaftspolitisch sofort bei der AfD landen, obwohl das inhaltlich gar nicht notwendig ist. Und das ist, eigentlich müsste man Respekt davor haben, dabei tue ich mir in dem Fall unglaublich schwer.
Ja, professionell aber ist das schon, was da läuft.
Das ist unbestritten und diese Strategie dahinter wird nicht gesehen und das ist das, was mich wurmt. Ja, also die Partei hat es durch jahrelange, wirklich extrem gute Strategie geschafft, dieses gesellschaftliche Bewusstsein der Existenz dieser Partei in die Hirne reinzubringen. Untergang, Angst und was sagt die AfD dazu? Okay. Und das muss man mal offen machen, das muss man mal transparent machen.
Ja, ich komme genau aus diesem Punkt, komme ich mal von der AfD weg und gehe zu David Bendels, der ist Chefredakteur des Deutschlandkuriers und der hat eine manipulierte Fotomontage von Nancy Faeser veröffentlicht und zwar hat sie da so ein Schild hochgehalten und dann hat man diesen Originaltext ausgetauscht. Also ich rate allen meinen Politikerinnen und Politikern im Coaching immer, halten Sie niemals Schilder hoch, weil es kriegt jeder Dreijährige hin, mit Photoshop da relativ schnell einen neuen Text drauf zu schreiben. Das ist also wie eine Steilvorlage. Und er hat das Meme dort gemacht mit Ich hasse Meinungsfreiheit. Und wenn man das jetzt mal aus der Sicht des Deutschlandkuriers betrachtet, ist das durchaus mit einem gewissen humoristischen Aspekt zu versehen. Und jetzt ist der allerdings erstmal verurteilt worden, nämlich genau wegen dieses Paragraphen 188 im Strafgesetzbuch, und zwar zur Haft mit 7 Monate auf Bewährung. Das war, glaube ich, das Ding, was es erst richtig, richtig groß gemacht hat. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die komplette Presselandschaft aus dieser Richtung, zu sagen, die Meinungsfreiheit in Deutschland ist eingeschränkt. Und war es natürlich auch so, dass hier das Landgericht Brandenburg ihn wieder freigesprochen hat. Das Urteil ist also in zweiter Instanz kassiert worden. Jetzt kann man sagen, naja, im Endeffekt hat es ja gezeigt, man darf in Deutschland doch eine ganze Menge sagen. Man könnte aber auch sagen, dadurch, dass es in der ersten Instanz erstmal sozusagen zu einer Haftstrafe kommt, auch wenn sie auf Bewährung ausgesetzt ist, zeigt der Staat natürlich auch schon, hör mal, wir können auch anders. Und das verschreckt natürlich auch viele, die vielleicht etwas Ähnliches planen. Kann man sagen, MC, das ist etwas, wo der Staat gewissermaßen die Muskeln zumindest mal zeigt, wohl wissend, dass er in zweiter Instanz wieder kassiert wird?
Das möchte ich den Richterinnen und Richtern auf gar keinen Fall unterstellen. Das widerspricht auch meiner Wahrnehmung als Gerichtsreporterin. Wenn du sagst, der Staat, dann müssen wir in Deutschland ganz dringend auch die Gewaltenteilung mitdenken. Da saß kein Politiker hinten dran, der mal angerufen hat, gesagt, komm, der muss jetzt aber mal ordentlich verknackt werden. Das gibt es in Deutschland, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, nicht, weil und ich hoffe, dass es das auch nie geben wird. Und das heißt, wir haben hier einen Richter, der oder eine Richterin, die ein Urteil gesprochen hat, das später aufgehoben wurde. Das ist Gerichtsalltag. Ja,
also das mag sein. Aber was ist denn mit der Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften? Weil das ist mit Sicherheit ein Gedanke, den viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auch im Kopf haben.
Ja, aber die Staatsanwaltschaft spricht ja das Urteil nicht. Also die Staatsanwaltschaft
kann... Nein, aber die Anklage wird ja erhoben durch die Staatsanwaltschaft.
Genau, also wir haben da tatsächlich sehr viele Kontrollmechanismen, und ich sage auch ganz persönlich, fand das Urteil mit der Bewährungsstrafe auch überzogen. Also ich hätte an dem Tag locker einen Fuffi gewäffelt, dass das eh nicht hält. Also da war ich mir ziemlich sicher. So, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden und hat da eine Anklage geschrieben, weil die kann man auch noch streiten. So, und dann kommt aber auch noch das Gericht ins Spiel. Das muss nämlich das Verfahren in der Hauptsache erstmal eröffnen. Das heißt, da sitzt ein unabhängiger Richter oder Richterin und muss aktiv entscheiden, ja, diese Anklage lasse ich zu, oder aktiv entscheiden, nein, die schicke ich zurück, die lasse ich nicht zu, weil sich aus der rechtlichen Würdigung oder der Begründung des Tatverdachts für mich ein anderes Bild ergibt. Und dann kommt ein Prozess, und dann hast du recht, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden und das Gericht aber nicht und urteilt auch unabhängig.
Jetzt war Frau Faeser oder ist Frau Faeser ja Mitglied der SPD, Bundesjustiz Minister war ein FDP-Politiker. Ist das etwas, wo man als Justizminister dann auch sagen kann, nee, komm, kassier das mal, mach da keine Anklage?
Also auf der Bundesebene kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Staatsanwaltschaften sind Ländersache. Das heißt, mit ganz viel Fantasie, und zwar wirklich Fantasie in viele Richtungen ausgedehnt, könnte das höchstens in einem kleinen Bundesland stattfinden, wo eben auch die Weisungsstrecke zwischen Justizminister oder Justizministerin und der Staatsanwaltschaft relativ kurz ist. Dass ein Bundesminister Einfluss auf ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren liegt, was nicht in der Bundeshoheit ist, das wäre ja die Bundesanwaltschaft zum Beispiel, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, schon gar nicht bei so einer Geschichte.
Ich habe ja einige Fälle rausgesucht für diesen Podcast, und gegen Ende dieser Folge möchte ich Sie noch mit einem Fall konfrontieren, der auf den ersten Blick extrem albern wirkt, wo man sagt, wieso beschäftigen die sich damit, wo aber durchaus etwas mitschlummert, und zwar das sogenannte Pimmelgate. Die Presse hat es tatsächlich so genannt. Und zwar ist es jetzt schon ein paar Jahre her, da hat ein Twitter-Nutzer, und ich meine mich zu erinnern, dass er sogar aus dem Fanumfeld des FC St. Pauli war, also da kann man sich vielleicht auch schon so ein Bild von machen, ja, der hat einen Tweet von Hamburgs Innensenator Andi Grote von der SPD kommentiert mit der Aussage, du bist so ein Pimmel. So, und jetzt gab es daraufhin eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Und jetzt kommt's. Das Amtsgericht Hamburg erlaubte daraufhin eine Hausdurchsuchung in der ehemaligen Wohnung des mutmaßlichen Verfassers dieses Tweets. Und diese Wohnung wurde zum Zeitpunkt der Durchsuchung von seiner Ex-Partnerin bewohnt. Also er selber hat da gar nicht mehr gelebt. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt der Punkt, weshalb ich diesen Fall rausgesucht habe, hatte der Verfasser den Tweet bereits Wochen zuvor eingeräumt. Also man musste die Beweismittel gar nicht mehr sichern. Da sind also, glaube ich, Laptops und Handys und so weiter beschlagnahmt worden. Und das ist natürlich jetzt so ein Fall, wo ich sage, okay, da kann man jetzt drüber streiten, ja, bei einem Fan vom FC St. Pauli, wenn dem Innensenator sowas öffentlich an den Kopf wirft, winken wir das durch oder machen wir da jetzt ein Fass auf? Aber selbst wenn es dort eine Anzeige gibt, weil der Herr Grote von der SPD dann gesagt hat, so jetzt reicht's mir langsam, jetzt muss mal einer sozusagen ans Kreuz geschlagen werden, damit die anderen auch aufhören, mich dauernd zu beleidigen. Diese Auffassung kann man vertreten, ja, ist jetzt anhand dieses Sachverhaltes nichts, wo ich sagen würde, diese Meinung teile ich, aber ich gestehe ihm diese Haltung durchaus zu, da eine Anzeige zu machen. Aber diese komplett überzogene Maßnahme mit der Hausdurchsuchung, das ist doch etwas, MC, wo man sagt, da zeigt der Staat doch nun wirklich Willkür oder die komplette Übermacht, die er hat.
Also ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren, und da gebe ich dir vollkommen recht, einige Beispiele gesehen, wo eine Hausdurchsuchung, wie du gerade auch an dem Beispiel gesagt hast, sachlich nicht überhaupt nicht sinnvoll gewesen ist oder völlig überzogen. Man sagt also, komm, wegen der Beleidigung muss man nicht die Bude auf den Kopf stellen. Und bei der Hausdurchsuchung sehe ich das auch tatsächlich anders, weil das etwas ist, was ich in der Wirkung nur schwer korrigieren kann. Weil dann, die stehen da früh morgens, nehmen die ganze Bude auseinander, nehmen für Tage, vielleicht sogar Wochen Handys und Laptops mit. Und wir wissen alle, was das heißt, wenn aus einem Haus oder aus einer Wohnung alle Kommunikationsmittel entfernt werden, die dann erstmal untersucht werden in mühevoller Kleinarbeit. Das ist völlig unangemessen. Also ich erwarte, dass der Staat und Gerichte Hausdurchsuchungen durchführen, aber da muss definitiv eine höhere Schwelle.
Also für ein Kilo Koks ohne weiteres, aber nicht wegen so einer Beleidigung.
Eben, also das ist völlig drüber. Da gibt's eine Reihe von Fällen in den letzten Jahren. Und für mich entscheiden, und damit, das ist für mich als Bürger entscheiden, dass diese Wirkung, ne, da morgens kommt die Polizei und nimmt alles auseinander, diese Wirkung lässt sich nicht zurückdrehen. Bei einem fehlerhaften Urteil wird das Urteil nicht vollstreckt, solange Rechtsmittel eingelegt sind. Das heißt, das steht zwar in der Zeitung, aber erstmal passiert nichts. Wir haben vorhin das Beispiel mit der Bewährungsstrafe gehabt. Die ist in der Zeit nicht im Strafregister. Wenn jemand in der Zeit den Job wechselt und uns ein Führungszeugnis vorliegt, es wird nicht verzeichnet, weil es eben nicht rechtskräftig ist. Das heißt, das ist zwar sehr, sehr, sehr lästig und unangenehm, aber ich kann diese Rechtsfolgen, auch gerade wenn jetzt keine Untersuchungshaft auch angeordnet wurde, die kann ich heilen.
Aber das schockt doch viele Menschen, wenn die sehen, da wird wegen sowas wird eine Hausdurchsuchung gemacht. Also das ist dann der Punkt, wo man sagt, dass sich dann überhaupt noch einer traut, im Internet was Übles zu posten.
Ja, das ist eine vorverlagerte Strafe und das halte ich auch persönlich für falsch. Wenn jemand meint, er müsste wegen Beleidigung ermitteln, gibt es zahlreiche andere Ermittlungsansätze, als morgens Einsatzfahrzeuge vorfahren zu lassen. Also da muss uns was anderes einfallen. Klammer auf, insbesondere dann, wenn die Straftaten im Internet stattfinden, wo ja in der Regel die Sachen nicht nur auf den Endgeräten gespeichert sind, sondern auch woanders. Also da bin ich auch sehr kritisch, weil eben diese Folgen für die Betroffenen extrem hart und scharf sind. Und ich persönlich habe da keine Sorge, weil als Statistikerin sage ich, naja, wir haben eine kleine einstellige Zahl von Hausdurchsuchungen, die auf diese Weise bekannt werden und die wir auch als durchaus ungerechtfertigt empfinden. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die jeden Tag im Internet schreiben. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein. Aber das ändert nichts daran, dass ich das konkrete staatliche Handeln für falsch halte. Und man spielt damit auch in die Hände derjenigen, die Deutschland als Unrechtsstaat markern. Ich erinnere an die Geschichte mit dem Schwachkopf. Wir konnten ja wochenlang im Internet die Nummer mit dem Bademantel lesen. Ja, muss ich jetzt, wenn ich im Internet schreibe, mir schon einen Bademantel zurechtlegen, weil morgens die Polizei kommt? Nein, sie kommt nicht am nächsten Tag.
Ja gut, aber da darf der Staat sich dann noch nicht beklagen, wenn er solche Memes kassiert.
Völlig richtig.
Bei diesem Verhalten, ja. Eine Sache noch ganz kurz zu Friedrich Merz, unserem Bundeskanzler. Da werden ja wahrscheinlich aufgrund der herausragenden Position, die er hat als protokollarisch dritthöchste Mensch in unserem Staat, dass da natürlich die Staatsanwaltschaften etwas genauer drauf schauen und vielleicht auch mal eher ein Ermittlungsverfahren einleiten. Ist das etwas, wo deiner Ansicht nach der Kanzler oder zumindest jemand aus seinem Umfeld relativ schnell sagen sollte, nee, komm, bevor das jetzt hier in der Presse hochkocht, wir haben da kein Interesse an der Strafverfolgung, lass es einfach mal laufen?
Ich halte das für wichtig, da tatsächlich eine gesunde Abwägung vorzunehmen, weil natürlich immer darüber auch eine größere Bekanntheit stattfindet. Also ich habe dazu in meinen Veranstaltungen immer ein Beispiel aus den 1960er Jahren, wo die Figur Mickey Maus für ein Antikriegsvideo benutzt worden ist. Es ging um den Vietnamkrieg logischerweise. Und das Unternehmen Walt Disney hat die Urheber nicht verklagt, obwohl die hätten sie bis zum Mond verklagen können, die Sach- und Rechtslage. Die Lage war vollkommen eindeutig.
Wegen Urheberrechtsverstoß natürlich.
Das war vollkommen klar. Den Clip kann man uns weiterhin im Internet heute angucken. Unter anderem auch deswegen, um dem nicht noch mehr Bekanntheit zu geben, weil wenn, das kennen wir aus allen anderen Phänomenen, ne, wenn irgendwo einer sagt, das droht verboten zu werden, dann muss ich das ja unbedingt angucken und mich damit beschäftigen. Also insofern, das war die Kurve, die ich würde da als Politikerin oder Politiker sehr genau überlegen, wie man damit umgeht. Und ich kann aber auch sehr gut verstehen, gerade sowohl in der Spitzenpolitik als auch in der regionalen Politik, es ist sehr selbstkonzeptgefährdend, was man da über sich liest. Also das ist, wir tun immer so, ja, die sollen sich nicht so anstellen. Nein, es ist, das kann jeder an sich selber ausprobieren. Keiner möchte jeden Tag Abwertungen über sich lesen und ich erspare mir jetzt die Beispiele.
Das ist ein guter Satz, weil genau da wollte ich nochmal anknüpfen. Wir sind ja eben von dir aufs Allgemeine gekommen, dass wir gesagt haben, sozusagen das Online-Schicksal von dir mit vielen persönlichen Abwertungen, ob sie öffentlich waren oder in Direktnachrichten, haben dich sozusagen aus dem einen oder anderen Social-Media-Portal rausgetrieben, so dass du da nicht mehr aktiv bist. Jetzt ist die Frage andersrum, MC. Was müsste sich auf Social Media verändern, damit du und natürlich auch viele andere Menschen wieder zurückkommen?
Also ich würde mir eine Sache tatsächlich wünschen und das richtet sich an die Plattformbetreiber. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Geld verdienen, dass man die Möglichkeit hat, Abwertungen auch tatsächlich effektiv zu melden und dass dann auch entsprechende Sperren ausgesprochen werden. Weil das, was diese Autoren am meisten trifft, ist ja nicht ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren, was in 3 Jahren irgendwann mal zu Ende ist, sondern was sie trifft, wäre eben die Maßnahme so, hier 5 Beschwerden über dich in einer Woche, die auch mal nachgelesen werden. Also bitte keine automatisierte Sperre. Ich habe auch schon Shadowban bei X gehabt und solche Geschichten, sondern wirklich, dass da einer draufkommt und sagt, nee, so geht's nicht und kriegt den Hinweis, du hast jetzt mal 2 Wochen Pause. Unabhängig davon, dass sofort anonyme Accounts wieder eröffnet werden können. Aber ich glaube, das sind die Signale, die auch wichtig sind, denn wir haben den umgekehrten Effekt. Wenn jemand auf X gesperrt wird, großes Geheule, ich war es gar nicht und ist Meinungsfreiheit und ich engagiere 17 Rechtsanwälte und wir machen da noch eine Riesengeschichte draus. Ich glaube, alle Bemerkungen über Menstruation, Scheidentrockenheit und alle möglichen anderen Sachen gegenüber Frauen, die dürfen auch mal raus aus den Netzwerken.
Das ist eine gute Idee. So, Sie dürfen natürlich weiterhin in freier Rede Kritik üben an podcast@nahbetrachtung.de. Wenn Sie das sozusagen ohne Fäkalausdrücke machen, dann bekommen Sie selbstverständlich auch eine entsprechend höfliche Antwort von uns, egal wie Sie Ihre Kritik ansonsten formulieren. Denn MC und ich, wir stehen für freie Rede in der Nahbetrachtung.
Aber nicht alles, was erlaubt ist, ist gut für den Diskurs. Die Würde des Menschen ist auch in allen Diskussionen zu wahren. Und das steht nicht umsonst im Grundgesetz, was wir beide hier am Tisch sehr schätzen.
Also wenn Sie mir diesen Rat gestatten am Ende dieser Folge, überlegen Sie also gut, wessen Meinung Sie einfach so übernehmen, posten, weiterliken und einfach so für gut befinden. Das war diese Folge und mit Sicherheit noch nicht die letzte Folge zum Thema Meinungsfreiheit in der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh
und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.